12:22. Das Gespräch am Wochenende im RBB 24 Inforadio.
Mit Sabina Mattei, guten Tag. Thema diesmal bei 12:22: unerwünschte Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Dass diese Impfung vor schweren Krankheitsverläufen schützt, darin ist die Fachwelt sich einig. Sie dürfte Abertausenden das Leben gerettet haben. Aber sie ist nicht ganz frei von Nebenwirkungen. In seltenen Fällen können diese Nebenwirkungen sogar schwer ausfallen. Mittlerweile hat das Problem einen Namen. Man spricht von Long-Covid nach Impfung oder, wie jetzt Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Video seines Ministeriums, von Post-Vac-Syndrom. In dieser Ausgabe von 12:22 spreche ich darüber mit einer Betroffenen, mit der Journalistin Stefanie von Wietersheim. Guten Tag, Frau von Wietersheim.
Guten Tag, liebe Frau Mattei.
Wie geht's Ihnen heute?
Sagen wir so, ich bin froh, dass ich sitzen kann, dass ich mit Ihnen über eine Leitung, die in die Wohnung kommt, sprechen kann. Und hinter mir im Flur steht ein Rollstuhl, mit dem ich mich durch das Leben bewegen muss.
Und das infolge einer Corona-Schutzimpfung. Das, was Sie da erleben, das geht, das merkt man ja deutlich über das hinaus, was Karl Lauterbach jetzt gerade unter Post-Vac-Syndrom versteht, nämlich eine Konzentrationsstörung.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, entschuldigen Sie, dass ich lache. Als ich gestern dieses Video gesehen habe, wo der Gesundheitsminister sagte, Post-Vac, das sind eben so Konzentrationsstörungen, habe ich gedacht, das ist ein Kabarett. Das, was ich erlebt habe, ist der absolute Horror. Ich bin von über Nacht in einen Albtraum geraten. Das war nach der dritten Impfung. Ich hatte die ersten beiden Impfungen mit BioNTech sehr gut vertragen. 2 Tage nach dem Booster, Mitte Dezember, hatte ich einen rapiden Leistungsabfall. Es kamen entsetzliche Schmerzen dazu, Druck auf der Brust. Ich konnte nach einer Woche nicht mehr laufen. Ich war dann einen Monat komplett bettlägerig und seitdem versuche ich, zurück ins Leben zu finden. Und das ist, ja, es ist die Hölle, kann man nicht anders sagen.
Über den Umgang der Politik mit Post-Vac sprechen wir gleich vertieft, aber weiter mit Ihnen. Sie waren ja bereits im letzten Jahr, vor einem Jahr, zu Gast bei 12:22. Da waren Sie kerngesund, da blickten Sie schon sehnsüchtig auf die Zeit nach Corona. Und jetzt sagen Sie, nach der dritten Impfung gingen diese schweren Nebenwirkungen los. Wie schnell eigentlich? Wie lange hat das gedauert?
Das hat 2 Tage gedauert. Ich habe die Impfung bekommen, habe mich absolut darauf gefreut. Ich war immer eine Impfbefürworterin, bin es theoretisch immer noch. Ich lag dann 2 Tage mit normalen Nebenwirkungen im Bett, Kopfschmerzen, Übelkeit. Und am Abend des 2. Tages bekam ich attackenartige Schmerzen auf der linken Brust. Und es begann eigentlich sowas, also ich habe mir vorgestellt, das ist ein Atomkrieg, der in meinem Körper losgeht. Mit entsetzlichen Schmerzen, die ausstrahlten in die Arme, in die Beine, Apathie. Ich konnte mich nicht mehr bewegen.
Wie schnell war denn eigentlich klar, dass diese Symptome eine Folge der Impfung waren und dass es kein Impfversagen ist?
Das ging ganz schnell. Also ich habe das natürlich sofort gewusst, weil ich meinen Körper so gut kenne. Ich hatte vorher auf Halbmarathon trainiert und war 10 Tage zuvor bei einem sportmedizinischen Check-up, weil meine Krankenkasse das angeboten hatte. Also ich war super fit. Ich werde geimpft. 2 Tage danach geht es mir so schlecht wie noch nie in meinem Leben. Die Ärzte, die ich aufgesucht habe, das heißt am nächsten Tag sofort mein Hausarzt, guckt mich an und sagt sofort ins Krankenhaus, wir müssen sehen, ob Sie eine Herzmuskelentzündung haben oder eine Herzbeutelentzündung. Das waren ja die Nebenwirkungen, die man kannte. Das Problem war nur, dass in den nächsten 5 Krankenhäusern, in denen ich ambulant und stationär war und bei den Fachärzten ambulant, niemand wusste, wie das einzuordnen ist. Also es haben alle mir geglaubt, es hängt mit der Impfung zusammen, aber sie wussten nicht, was tun. Und dann sind sie verraten und verkauft.
Wie stehen Sie denn eigentlich heute zur Corona-Impfung? Sie haben ja vorhin gesagt, theoretisch sind Sie weiterhin dafür. Warum nur theoretisch?
Naja, da müssen Sie entschuldigen. Es ist ein Unterschied, ob man sich Zahlen ansieht und ob man sich wissenschaftliche Kurven ansieht und Phasenverläufe dieser Pandemie oder ob man selber eine traumatische Erfahrung macht durch diese Impfung, eine sehr seltene Erfahrung, hoffen wir alle, dann ist das Leben nie wieder wie zuvor. Und auch wenn man versucht, aus diesem Schock über Monate rauszukommen, zweifelt man. Ich bin aber keine Impfgegnerin. Das möchte ich hier betonen, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich für diese Aussage von allen möglichen Seiten geteert und gefedert werde. Es ist aber so, ich bin keine grundsätzliche Impfgegnerin.
Sondern Sie möchten darauf aufmerksam machen, dass es eben sehr schwerwiegende Nebenwirkungen der Impfung geben kann. Frau von Wietersheim, dieses Post-Vac-Syndrom, sind das denn dieselben Symptome wie die von Post-Covid, also wie die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung oder gibt es da Unterschiede?
Das ist eine sehr gute Frage. Insgesamt muss man sehen, dass die sehr wenigen Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, eigentlich einen Flug im Nebel machen. Es ist allerdings auffallend, dass einige Symptome deckungsgleich sind. Also eine chronische Fatigue, wobei Fatigue so ein hübsches, nettes Wort ist, was mit dem Inhalt nichts zu tun hat. Also eine komplette Erschöpfung, ein kompletter Leistungsabfall. Was besonders ist bei Post-Vac oder Post-Vac, ist ein Druck und Brennen im Brustbereich, Blutdruckentgleisungen, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Kribbeln und Taubheitsgefühle, Sehstörungen, schwere Hautausschläge, Essensunverträglichkeiten bis hin zu Spastiken. Es ist ein Mosaik, das bei jedem Betroffenen, bei jeder Betroffenen unterschiedlich zusammengesetzt wird. Also meine größten Probleme sind diese Herzschmerzen, Nervenschmerzen im ganzen Körper. Das kann man sich so vorstellen. Sie haben einen brennenden Baum in Ihrem Körper und dazu tritt Ihnen ein Elefant mit seinem Fuß auf die Brust.
Kann denn dieses Post-Vac-Syndrom als Reaktion auf jeden bisher entwickelten Impfstoff auftreten? Oder ist das Risiko bei manchen höher oder weniger hoch?
Ja, also was ich Ihnen aus der Praxis sagen kann, mit vielen Gesprächen, aus vielen Gesprächen mit Betroffenen ist, es sind bisher alle Impfstoffe betroffen. Und ob jetzt meinetwegen Moderna stärker betroffen ist als BioNTech, kann ich Ihnen nicht sagen. Was wir aber sehen ist, Sie können dieses Post-Vac bekommen nach der ersten Impfung, nach der zweiten Impfung oder nach der Boosterimpfung. Ich habe ja die ersten beiden zum Beispiel sehr gut vertragen. Es gibt andere Betroffene, die hatten das schon nach der ersten Impfung. Und deswegen gibt es jetzt Menschen, die schon über ein Jahr damit zu kämpfen haben.
Welche Auslöser für Post-Vac gibt es denn? Gibt es überhaupt gesicherte Erkenntnisse, wenn es tatsächlich so ist, dass zum Beispiel, dass manche Menschen gleich nach der ersten Impfung oder andere wie Sie erst nach der dritten Impfung solche schweren Nebenwirkungen haben?
Tja, das ist die 1-Milliarden-Dollar-Frage, die Wissenschaft im Moment noch nicht beantworten kann. Man geht davon aus, dass es zu einer Überreizung, einer Fehlreaktion in unserem Immunsystem gekommen ist. Und dann kommen dazu die Auffälligkeit von Autoantikörpern. Das bedeutet, der Körper produziert Autoantikörper, die sich gegen das eigene Gewebe richten und dort Entzündungen hervorrufen, zum Beispiel Gefäßentzündungen, Nervenentzündung. Und diese Entzündungen laufen weiter, die gehen nicht weg. Das sind chronische Entzündungen, die schwer mit bildgebenden Verfahren, zum Teil auch schwer mit Blutuntersuchungen zu fassen sind. Deswegen ist es bisher noch so ein Nebel. Auffallend ist jedoch, dass ungefähr 70% der Patienten Frauen sind. Deswegen geht der mehr oder weniger einzige Experte, der sich in Deutschland um dieses Thema kümmert, Professor Bernhard Schiefer von der Uniklinik Marburg, davon aus, dass das etwas auch mit den Hormonen zusammenhängen muss oder mit auch dem Zyklus, also dem weiblichen Zyklus. Es trifft aber auch Männer. Was auffallend ist, dass viele vorher gesunde, fitte, sportliche Menschen darunter sind. Es gibt zwar auch ältere, aber an der Uniklinik Marburg sieht man ein Defilé von sportlichen Frauen im gebärfähigen Alter.
Das sind natürlich in vieler Hinsicht, was jetzt die Auslöser angeht, bisher nur Hypothesen. Sie haben ja schon gesagt, dass die Forschung noch nicht sehr weit ist. Eine Erklärung ist ja auch, dass andere Erkrankungen das Immunsystem schon so stark beschäftigen, dass die Impfung, die ja eben auch ein erheblicher Reiz ist, dem Immunsystem quasi den Rest gibt. Also dass es sich auf eine andere Erkrankung, die man vielleicht vorher gar nicht erkannt hatte, aufsetzt.
Ja, ich weiß, dass das eine These ist, die sehr ernsthaft verfolgt wird in der augenblicklichen Forschung. Das Problem ist aber, dass es so zu sein scheint, dass es nicht bei allen so ist. Also ich wurde durchgecheckt von Kopf bis Fuß, sowohl erst in der Charité von den Immunologen aus dem Team von Carmen Scheibenbogen und dann mehrfach an der Uniklinik Marburg. Man dachte in Marburg, dass man bei mir eine versteckte gewesene Virusinfektion findet. Man hat nichts gefunden. Also ich hatte keinen primären Immundefekt und keine Reaktivierung von EBV. Also ich war quasi clean. Und dann sagen aber die Experten, die sich jetzt damit beschäftigen, ja, wir gucken uns jeden Fall an. Das ist jedes Mal wie ein Maßkleid, wie ein Schneider, der jetzt das herumschneidern muss, um diese Person, damit wir dir helfen können. Es gibt noch kein Patentrezept.
1222, das Post-Vac-Syndrom als Folge der Corona-Impfung. Ich spreche darüber mit der Betroffenen Stefanie von Wietersheim. Frau von Wietersheim, wie viel ist eigentlich bekannt über die Zahl der Impfgeschädigten? Also wie verbreitet ist das Syndrom? Wissen Sie es?
Die Zahl der Impfgeschädigten, das ist ein großes Thema. Und ein Thema, über das in den vergangenen Wochen ja sehr viel gestritten wurde. Die Zahlen gehen in den Schätzungen von 25.000 in Deutschland bis zum Vierfachen, bis zum Achtfachen. Diese 25.000 oder 30.000 würden dem entsprechen, was das Paul-Ehrlich-Institut bei der Nebenwirkungsrate von 0,02% angibt. Man hat jedoch in Studien aus dem Ausland gesehen, dass diese Rate zum Teil höher ist.
Liegt das daran, dass unterschiedliche Methoden bei der Ermittlung angewandt werden?
Das Problem ist, dass es in Deutschland kein Impfregister gibt. Das Meldesystem funktioniert meiner Ansicht nach nicht richtig. Ich habe das ja selber erlebt. Und das war sehr interessant. Ich bin ja sonst Journalistin und gucke mir Prozesse in der Gesellschaft an und beschreibe sie. Jetzt war ich auf einmal wie in einer Reportage in diesem Prozess drin. Das heißt, was passiert bei dieser Nebenwirkungsmeldung? Man geht zum Arzt, das erste Mal, der schickt einen weiter. Der meldet das vielleicht gar nicht unbedingt. Bei mir hat der vierte Arzt, den ich gesehen habe im Krankenhaus, das erst gemeldet. Die ersten drei haben es gar nicht gemeldet. Das war jetzt vielleicht gar nicht böser Wille oder die haben keine Zeit und es dauert lange, das wird nicht vergütet. Und ich habe dem vierten Arzt gesagt, ich wünsche, dass Sie das jetzt melden. Dann hat er zu mir gesagt, ich muss es melden, wenn Sie es mir sagen, ich mache mich sonst strafbar. Die Erfahrung von vielen anderen Betroffenen ist auch, dass entweder die Hausärzte oder die Ärzte ihnen nicht geglaubt haben, die haben sie in eine Psychoecke gesteckt und gesagt, ach, die Frau stellt sich an, der Mann stellt sich an, sehen Sie wohl in den Wechseljahren und solche Unverschämtheiten. Sie bilden sich das ein, sie haben Angst vor der Spritze. Die hatten große Probleme, dass die Ärzte das tatsächlich melden. Ich möchte den Ärzten überhaupt keinen bösen Willen unterstellen. Überhaupt nicht. Aber das System funktioniert nicht.
Also ich entnehme dem, dass Sie zum Beispiel für ein Impfregister plädieren. Das klang vorhin schon an, aber auch für eine verpflichtende Meldung von mutmaßlichen Nebenwirkungen.
Ja, aber diese Nebenwirkungsmeldung ist ja verpflichtend. Das Problem ist nur, dass sie bisher an der Basis nicht gescheit umgesetzt wird. Sie können einen Text oder ein Gesetz oder eine Verordnung erlassen, aber wenn das in der Praxis nicht funktioniert, dann haben Sie natürlich auch keine richtigen Zahlen, die beim Paul-Ehrlich-Institut ankommen.
Sie haben sich, wie gesagt, sehr schnell in Behandlung begeben. Und jetzt haben Sie auch gesagt, dass Sie von manchen Ärzten oder das Betroffene erleben, dass Ihre Ärzte Sie dann erstmal ja in die Ecke von Impfgegnern, Corona-Leugnern und so weiter stellt. Das heißt, die Ärzte waren überhaupt nicht vorbereitet auf Diagnose und Behandlung dieses Syndroms?
Null. Die Ärzte waren null vorbereitet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man sich im Bundesgesundheitsministerium gedacht hat, wenn man wusste, man hat einfach Menschen mit Nebenwirkungen. Ist ja vollkommen klar, sagt man ja auch. Ob es da eine Abteilung gab, die sich überlegt hat, was machen wir denn mit denen? Die wurden aber einfach zu den Hausärzten geschickt. Die Hausärzte hatten keine Ahnung, waren total hilflos oder haben etwas Neues gesehen. Und das, was man nicht kennt, sieht man nicht. Also ist es nicht da.
Liegt das
und das
auch
war für die Betroffenen eine entsetzliche Erfahrung. Also viele waren bei einem Dutzend Ärzte und sie wurden abgeschmettert, sie wurden nicht behandelt, ihnen wurde nicht geglaubt oder es wurde gesagt, melden Sie mal dem Paul-Ehrlich-Institut. Aber das Paul-Ehrlich-Institut sammelt Daten und spricht ja keine Therapieempfehlungen aus. Das ist eine Sackgasse.
Liegt das denn nicht vielleicht auch daran, dass die Entwicklung dieser Impfstoffe auch sehr, also so schnell vorangetrieben wurde, wie das bisher noch nie der Fall war, dass man einfach nicht mitkam mit den begleitenden Maßnahmen, die nötig wären?
Ja, natürlich. Wir befinden uns in einer historischen Ausnahmelage. Diese Impfstoffe kamen sehr schnell. Viele haben sich darüber gefreut, dass es die gab. Aber wenn man weiß, dass es Nebenwirkungen gibt, kann ich von einem Gesundheitsministerium erwarten, dass sie zumindest darüber nachdenken, wo fangen wir diese Leute auf? Und es gab niemand, der die Menschen aufgefangen hat und der diese Menschen bis heute auffängt.
Es gibt jedoch eine Ambulanz der Universitätsklinik Marburg, Sie haben sie schon erwähnt. Die widmet sich dem Post-Vac-Syndrom. Warum gerade die?
Ja, warum gerade die? Weil der dortige Professor, ein Kardiologe, sich während seiner wissenschaftlichen Karriere mit einem speziellen Thema beschäftigt hat, was damit zu tun hat. Und bei Ihnen in Marburg war das so, es kamen Long-Covid-Patienten. Damit wurde angefangen, die Menschen zu behandeln. Und dann kamen aber auf einmal Menschen, die sehr ähnliche Symptome, sehr schwere Symptome entwickelten nach der Impfung. Und wie ein guter Wissenschaftler das tun sollte, hat er hingeschaut und hat gesagt, das ist ja was Neues. Was ist denn das? Das untersuchen wir jetzt mal. Das Problem ist nur, dass er innerhalb von wenigen Wochen so überrannt wurde, weil sich das nach einem Zeitungsartikel in einer Lokalzeitung so verbreitet hat in dieser Community, die sich online organisiert, in so einer Art Grassroot-Bewegung, dass Marburg dieser ganzen Flut überhaupt nicht mehr Herr wird. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen einen eigenen Online-Fragebogen zu den Nebenwirkungen herausgegeben, übrigens in Abstimmung mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Und nach ein paar Tagen hatten sich da 2.500 Menschen gemeldet. Die Warteliste für die Behandlung dort betrifft 3.000 Menschen. Also die vergeben jetzt Termine weit ins nächste Jahr. Und die große Gefahr ist jetzt, dass die unbehandelten Menschen bleibende Schäden haben. Denn die Uhr läuft bei dieser Sache. Wenn sie Entzündungsprozesse im Körper haben, die die Nerven angreifen, die die Nerven zerstören, kann es eben leider gut sein, dass diese Schäden nicht mehr weggehen. Und das ist gefährlich.
Wenn Sie jetzt von mehreren tausend Menschen sprechen, die dort auf der Warteliste stehen, man muss dann natürlich auch sagen, dass das zunächst erstmal Verdachtsfälle sind. Das muss ja eigentlich auch erstmal geklärt werden, ob die tatsächlich Post-Vac-Betroffene sind oder ob es sich nicht um ganz was anderes handelt.
Ja, absolut, das tun die ja auch. Also im Moment ist das Prozedere so, man schreibt dort eine E-Mail hin, beschreibt die eigenen Beschwerden, den Ablauf. Das ist dann schon mal ein erster Filter, mit dem dieses Team dort arbeitet, damit die dringendsten Fälle rausfischen. Und dann checken die in 6-7 Stunden einen komplett durch. Und dann hat man ein Gespräch und dann kann man sehen, was es ist.
6-7 Stunden für die Diagnose eines einzigen Patienten, einer einzigen Patientin. Ja. Wie werden Sie denn dann therapiert? Dauert es genauso lange, bis man für Sie dann den richtigen Weg gefunden hat?
Ich hatte ehrlich gesagt ein unerhörtes Glück, weil ich nach 3 Monaten dort einen Termin bekommen habe. Das war vor dieser Riesenwelle an Fällen, die jetzt sich dort aufgestaut hat. Und der dortige Ansatz ist folgendermaßen: Man versucht, diese Hyperinflammation der Gefäße und Nerven zu unterbrechen und die Zellen zu schützen. Und das tut man mit 2 Medikamenten, die wir eigentlich alle kennen, nämlich Blutdrucksenkern und Cholesterinsenkern. Das sind Sartane und Statine. Die werden in einer Studie in einem sogenannten Off-Label-Use-Verfahren eingesetzt. Dazu gibt man Vitamin D. Es wird dazu geraten, sich histaminarm zu ernähren. Und dann gibt es noch andere begleitende Maßnahmen. Aber dieser Grundsatz Sartane, Statine ist eine erste Therapiestufe. Das ist wahrscheinlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber das Wichtige ist, dass man diese Entzündungen aufhält, die den Körper eben sonst sehr schädigen können.
Und ich nehme an, weil dieses Syndrom eben auch unterschiedlich ausgeprägt werden kann, deswegen könnte die Therapie dann von Fall zu Fall auch anders aufgestellt sein.
Ja, so ist es. Das Problem ist eben auch, dass die Menschen jetzt so verzweifelt sind, die keinen Termin haben. Man darf das gar nicht erzählen. Die fangen jetzt an, die Blutdrucksenker oder die Cholesterinsenker der Oma zu nehmen. Aber das geht natürlich überhaupt nicht. Ja? Also man kann ja nicht irgendwelche Medikamente nehmen, wenn man so verzweifelt ist, dass man keinen Arzt hat, der einen behandelt.
1222, das Post-Vac-Syndrom als Folge der Corona-Impfung. Ich spreche darüber mit der Betroffenen Stefanie von Vitasheim. Sie haben geschildert, es gibt nur ganz wenige Ärzte, die sich diesem Syndrom widmen, ganz wenige, die darauf vorbereitet sind. Ich glaube, neben der Ambulanz in Marburg gibt es nur noch eine einzige Stelle in Deutschland derzeit. Wie sieht es denn mit der Forschung aus? Warum widmet die sich diesem Phänomen nicht stärker? Denn selbst wenn es sich nur in Anführungsstrichen um 0,2% aller Impfungen handelt, die dann solche schweren Folgen haben, das drückt sich ja doch in vielen Tausenden oder sogar zigtausenden Menschenleben aus. Also da müsste die Forschung doch eigentlich längst aktiv geworden sein. Warum ist sie es nicht?
Tja, das habe ich auch gedacht. Wir haben in unserer betroffenen Community ein Team gebildet, weil wir gesagt haben, ab dem Moment, wo wir selber wieder sprechen können und denken können, müssen wir dieser Frage nachgehen. Es liegt leider daran, dass dieses Thema, dieses ganze Feld mit Tretminen bepflastert ist und auch Wissenschaftler, ausgewiesene Experten sich nicht an dieses Thema rantrauen.
Was für Tretminen?
Ja, das Problem ist, in dem Moment, wo ich beginne, mich mit diesem Thema ausführlich zu beschäftigen, kann ich als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler unter dem Verdacht stehen, dass ich eigentlich ein versteckter Impfgegner bin. Und das ist ja die vorherrschende Meinung, es muss dringend geimpft werden, es muss weiter geimpft werden, damit wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Sie glauben nicht, mit wie vielen renommierten Ärzten, Professoren, Forschern ich gesprochen habe, auch in Videocalls und sie aufgefordert habe, sich doch damit zu beschäftigen. Das ist ja auch interessant für einen Wissenschaftler, was Neues zu erforschen. Und die haben mir dann unter der Hand gesagt, ich mache das lieber nicht, das kann meine Karriere gefährden und es gibt keine Forschungsgelder. Man braucht dafür ja, wenn man richtige Studien auflegt, deutschlandweite, europaweite Studien, braucht man viel Geld.
So wie Sie es schildern, haben viele Wissenschaftler Angst, diese Tretmine, Vereinnahmung durch Impfgegner, Corona-Leugner, der ausgesetzt zu sein oder da subsumiert zu werden. Wie kann man diese Tretmine entschärfen?
Ja, das Tretminenräumungskommando. Das geht nur, indem man ganz viel aufklärt. Das ist ja auch das, was wir Betroffene in unseren Netzwerken machen. Über Social Media, über Zeitungsartikel. Also hier hat auch die Presse, muss ich selber sagen, als Journalistin, die betroffen war, in den letzten Wochen und Monaten eine sehr wichtige Rolle gespielt und hat ihre Rolle ja als vierte Gewalt im Staat gut gespielt, weil sie diese ganzen Geschichten erzählt hat. Also es geht um Aufklärung. Und dann geht es darum, dass der Bundesgesundheitsminister sich vor die Bundespressekonferenz stellt oder wohin auch immer, dass er sagt, was gedenkt er zu tun, dass er Fragen annimmt von Journalisten. Denn was brauchen wir? Wir brauchen bundesweite Anlaufstellen für die Betroffenen, nicht eine kleine Uni, die können das nicht leisten, in jedem Bundesland. Wir brauchen Forschungsgelder für Ursachenforschung und Therapie. Wir brauchen eine Anerkennung, dass wir Impfgeschädigte sind, eine wissenschaftliche Aufarbeitung und eventuell auch finanzielle Ausgleichszahlungen. Es gibt viele, oder die meisten können nicht arbeiten. Stellen Sie sich mal vor, was das für ein wirtschaftliches Problem ist für jeden Einzelnen, aber auch für die ganze Gesellschaft. Wenn Sie 30.000 Leute haben, die aus dem Arbeitsleben fallen und die, ich weiß nicht, ad aeternam krank sind, das ist auch ein wirtschaftliches Problem. Aber ich möchte vor allem, dass der Bundesgesundheitsminister sich hinstellt und nicht solchen Stuss erzählt, sondern was Richtiges.
Kann man also sagen, dass Post-Vac ein politisches Syndrom ist oder eine politische
Post-Vac
Krankheit?
Post-Vac ist ein absolut politisches Syndrom und das ist eine Schande, denn es geht um das Wichtigste, das wir Menschen haben. Das ist unsere Gesundheit und unser Leben. Ein riesiges politisches Problem. Und deswegen ist die Forderung der Betroffenen, dass wir diese ganze Ideologisierung, den Kult um die Impfung, dieses Lagerdenken, dieses Tretminen, diese Tretminenproblematik, dass man das rausnimmt und der Wissenschaft und der Klarheit und dem Hingucken das Primat gibt.
Wir hatten eingangs über den Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesprochen. Dessen Ministerium hat lange nur in Anführungsstrichen über Long-Covid aufgeklärt, also infolge einer überwundenen Covid-Erkrankung. Jetzt erst macht man sich daran, auch das Post-Vac-Syndrom zu erklären. Aber dann eben auch mit solchen beschönigenden oder verharmlosenden Bemerkungen wie Konzentrationsschwierigkeiten.
Für mich ist das unverzeihlich. Ich habe höchste Achtung vor Politikern und vor Ministern, die in dieser Pandemie sehen müssen, dass das Wohlergehen dieses Landes gesichert ist. Für mich persönlich und auch für einige andere Betroffene ist das ein Grund, seinen Rücktritt zu fordern. Ich kann es leider nicht anders sagen. Die Betroffenen bombardieren seit einem Jahr die Bundestagsabgeordneten, besonders alle Mitglieder des Gesundheitsausschusses. Wir haben geschrieben an das Paul-Ehrlich-Institut, wir haben an Landesministerien geschrieben. Wir waren so verzweifelt, wir haben keine Antwort bekommen. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, wie es sein kann, dass man dieses Phänomen vorher nicht wahrgenommen hat. Wahrscheinlich hat man gedacht, ach, das sind so ein paar Krakeler oder so ein paar Verrückte oder ich weiß nicht was. Ich persönlich habe, als ich wieder etwas schreiben konnte, und es war eine Qual für mich, weil ich so starke Schmerzen hatte, dass ich unter Oxycodon stand, also ein Betäubungsmittel. Ich selber habe an so viele Abgeordnete geschrieben und habe gesagt, hier ist Gefahr im Verzug, hier ist etwas, das nicht rund läuft, hier ist etwas, was nicht funktioniert. Wir haben Online-Petitionen gemacht, wir haben offene Briefe geschrieben, wir haben Videos gepostet. Vom Gesundheitsministerium kam nichts.
Aber es gibt ja nichts. Eine Partei, die AfD, hat die auch geschwiegen?
Nein, die AfD hat nicht geschwiegen. Man muss dazu sagen, zur Ehrenrettung der Grünen und zur Ehrenrettung der CSU, es haben sich zwei Grüne bei mir gemeldet, beziehungsweise bei UND, und zwei CSU-Vertreter. Die AfD hat sich gemeldet, sofort, sehr lang per Mail und hat uns vorgeschlagen, mit ihr vor die Kamera zu treten und das zu sagen. Diese Mails waren jedoch in einem solchen sprachlichen Duktus aufgefasst, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht instrumentalisiert werden. Ich bin verzweifelt, aber ich setze mich nicht mit der AfD in ein Boot. Das muss jede Bürgerin und jeder Bürger für sich selber entscheiden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es geht nicht um Politik und es geht nicht um Ideologie. Es geht um kranke Menschen. Und um diese kranken Menschen müssen sich alle Parteien kümmern. Ganz voran die Regierungskoalition.
1222, das Post-Vax-Syndrom als Folge der Corona-Impfung. Ich spreche darüber mit der Betroffenen Stefanie von Wietersheim. Sie sprechen immer wieder von Aktivisten, auch davon, dass man sich vernetzt hat als Betroffene. Inzwischen gibt es also Selbsthilfegruppen. Wer organisiert sich denn da? Was wollen die Gruppen erreichen?
Ja, also man muss dazu sagen, dass die Selbsthilfegruppen ein Element einer großen, umfassenden Grassroot-Bewegung geworden sind, aus der schieren Verzweiflung heraus, weil es keine richtige medizinische Versorgung gab und für viele auch nicht gibt. Es war für mich sehr interessant zu sehen, wie das entstanden ist, nämlich tatsächlich über Instagram und Facebook. Die Schauspielerin Felicia Binger, die selber seit einem Jahr schwer betroffen ist, hat Videos gedreht und als Reaktion darauf kamen dann auch lauter Chatgruppen zusammen. Und als es dann immer weiter lief, Monate, die Menschen so verzweifelt waren, haben einige gesagt, so, wir gründen jetzt Selbsthilfegruppen. Und im Moment gibt es 9. Jede Woche kommt eine dazu. Das geht jetzt exponentiell rauf. Die Menschen wollen sich helfen. Sie wollen sich austauschen, sie brauchen Informationen über mögliche Therapien, aber die meisten wissen auch gar nicht, was mit ihnen los ist. Also wenn sie eines Morgens auf der Straße stehen und sie haben attackenartige Schmerzen oder sie können nicht mehr weiterlaufen, das macht einem ja Angst. Und wenn dann jemand anders sagt, du, ich habe das auch, dann ist man schon mal zu zweit. Und jetzt geht es immer weiter. Das heißt, es ist eine demokratische Gesundheitsbewegung geworden. Also aus der Verzweiflung heraus.
Es geht um die Diagnose, um Therapiemöglichkeiten, Informationsweitergabe, aber auch um politische Forderungen.
Absolut. Also das ist ja vollkommen klar. Wenn ich krank werde, nehmen wir mal an, 30.000 Menschen haben jetzt dieses Post-Vax-Syndrom. Es gibt eine Anlaufstelle, an der pro Tag 10 oder 15 Leute behandelt werden können. Die müssen ja auch erstmal dahin kommen. Also bei mir war das zum Beispiel so, ich kann ja überhaupt nicht Auto fahren. Ich bin draußen im Rollstuhl, brauche einen Begleiter. Ich war am Anfang so krank, ich hätte nicht mal eine Autofahrt 10 Minuten schaffen können. Deswegen sind diese politischen Forderungen so, dass wir die bundesweiten Anlaufstellen bekommen und dass es ein anerkanntes Krankheitsbild ist und nicht, dass sich ein Gesundheitsminister hinstellt und sagt, die können sich ein bisschen schlecht konzentrieren. Ehrlich gesagt fühle ich mich damit verhöhnt.
Und das sehen auch Ihre Mitkämpferinnen und Mitkämpfer so?
Also ich muss Ihnen sagen, vielleicht durch meinen Beruf versuche ich immer sehr ausgeglichen zu sein und mir alle Seiten anzusehen, auch die Nöte, die Regierung im Moment zu sehen oder die Tatsache, dass eine Verwaltung oder ein Forschungsinstitut es jetzt nicht so schnell am Schirm hat. Aber die anderen Betroffenen sind noch viel, viel böser und viel, viel verzweifelter und entsetzt. Und das Schlimme ist, sie haben das Vertrauen in den Staat verloren. Und sie haben das Vertrauen in die Politik verloren. in das Gesundheitssystem. Das ist das Allerschlimmste. Das ist ganz giftig für unsere Demokratie.
Das heißt also, das Ganze kann auch, das ist nicht nur ein wissenschaftliches oder medizinisches Manko, sondern es kann sich auch in ein politisches Problem umwandeln.
Ja, und deswegen hat man meiner Ansicht nach ja auch so lange nicht reagiert. Deswegen hat ja auch das Paul-Ehrlich-Institut dieses Wort Postfach nicht in den Mund genommen. Das ist wie Voldemort in Harry Potter, der dessen Namen nicht genannt werden darf. Und das geht nicht. Also wir sind in einer freiheitlichen Demokratie. Da muss es ein Hin und Her geben und einen Austausch von Informationen. Sonst haben nämlich Menschen, die unter Verschwörungswahn leiden, irgendwann wirklich recht. Und das ist ja das Allerletzte, was wir wollen.
Frau von Wietersheim, wir müssen zum Schluss kommen. Ich habe ja vorhin unser Gespräch zu einem ganz anderen Thema im letzten Jahr erwähnt. Sie sind damals ins Haus des Rundfunks in Berlin gekommen und drehten da fröhlich und unbeschwert eine Runde mit dem Pater Noster, das wir im Haus haben.
Ich erinnere mich zu gerne, ja.
Ja, und für das Gespräch heute sind Sie zugeschaltet, weil die Anreise zu umständlich und anstrengend wäre. Was sagen denn Ihre Ärzte und was sagen Sie selber? Wann werden Sie dieses Post-Vac-Syndrom überwunden haben?
Tja, das kann mir leider keiner wirklich sagen. Als ich das letzte Mal in Marburg war, sagte man mir, ja, sie machen Fortschritte, wir wissen aber nicht, ob das noch Monate oder Jahre dauert und wenn ein neues Normal dann ein Normal ist. Und das ist die elegante Formulierung für bleibende Schäden. Ich hoffe aber nicht, dass das so sein wird. Ich versuche jeden Tag zu kämpfen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und ich habe zum Glück wunderbare Freunde und meine Familie, die mich da durchziehen.
Vielen Dank, Stefanie von Wietersheim, und gute Genesung wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank, Frau Mattei.
12:22. Das Gespräch am Wochenende im RBB 24 Inforadio.